Am 10. September 2001 befand sich der Evangelist Bill Fay nach einem Vortrag im State Washington in einer Maschine der American Airlines auf dem Rückflug nach Hause. Und von seinem Platz aus beobachtete er einen Stewardess, die mit einer Weinflasche auf einen Eisblock schlug, um das Eis zu verkleinern. Die Amerikaner brauchen immer viel Eis in ihren Drinks. Und dieser Fay hat das gesehen und befürchtet, dass sich diese Frau, wenn sie so weitermacht, sich noch eine Verletzung zuzieht, wenn die Weinflasche nämlich dann kaputt geht in ihrer Hand. Und er steht auf und geht zu dieser Stewardess und Stewardess, oder wie man auch immer sagt, Hostess, früher noch, und sagt ihr, dass ihm das jetzt Sorge mache, dass es etwas gefährlich sei, was sie da tut. Und diese Frau war ganz gerührt, dass sich ein Fremder Gedanken macht über ihr Wohlbefinden, und sie kamen dann so ins Gespräch miteinander, und er konnte dann dieser Stewardess ein evangelistisches Traktat überreichen. Und kurze Zeit später kommt sie zu seinem Sitz und sagt ihm, das ist jetzt schon das 6. Mal. Also, wenn ihr Traktate weitergebt, seid ihr vielleicht die Ersten. Das ist jetzt so das 6. Mal. Was will Gott mir sagen? Was will Gott von mir? Fragt sie diesen Evangelisten. Und dann sagt der Evangelist, ihr Leben. Und dann tatsächlich, fast nicht vorstellbar, entscheidet sich diese Frau in den nächsten Minuten für Jesus, übergibt ihm das Leben, stellt ihr Leben unter seine Herrschaft, bekommt neues Leben, neue Perspektive. Und am nächsten Tag wurde genau diese Maschine der American Airlines in den Twin Tower, es war die erste Maschine, die in den Twin Tower hineingeflogen ist. Und auf der Liste der Toten war diese Stewardess. Sie hat einen Tag, bevor sie gestorben ist, ihr Leben Jesus anvertraut. Wie großartig ist das, dass sie diese Entscheidung nicht einfach verschoben hat auf vielleicht in 2 Monaten. Und nun ist sie für Zeit und Ewigkeit gerettet, und wir werden sie einmal auf der neuen Erde sehen, und wenn ihr dann mit ihr am Tisch sitzt, dann werdet ihr merken, das ist diese Frau, von der ich euch heute erzählt habe. Wenn sie sagt, ah ja, unser Pfarrer hat dir das mal erzählt, es ist ja wunderbar, dass du jetzt da bist. Was für Wunder, so wächst Reich Gottes und so nimmt Gott Einfluss auf Leben von vielen Menschen. Es ist berührend, dass diese Stewardess die Entscheidung für Jesus nicht hinausschob, und sie wurde kurz vor ihrem Tod für Zeit und Ewigkeit gerettet. Bei solchen Geschichten ist für uns sichtbar, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, heute in dieser Welt. Heute werden wir uns mit der zweiten Bitte des unser Vaters beschäftigen, die inhaltlich sehr eng miteinander verbunden sind. Es geht um das Reich Gottes und um den Willen Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erde, wie er im Himmel geschieht. Das Königreich Gottes, und so kann man eigentlich dieses griechische Wort übersetzen, wird eigentlich von einem Königreich gesprochen, soll kommen. Diese Bitte kann uns nicht überraschen. Wenn du heute überrascht bist, dass wir für das Kommen des Reiches Gottes beten sollen, dann wirst du jetzt gleich merken, dass es eigentlich gar keine Überraschung ist. Denn in der Verkündigung des Evangeliums ist das Reich Gottes ein zentrales Thema, über das die Menschen aufgeklärt werden. Und so berichtet Lukas in der Apostelgeschichte über den Dienst des Paulus, als er in Rom gefangen war, und er sagt, Paulus verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Also die Lehre ging um das Reich Gottes. Und wenn wir nicht klar sehen, um was das Reich Gottes ist, dann müssen wir das unbedingt nachholen. Das ist das Kernthema in der Verkündigung, wenn wir Menschen für Jesus auch gewinnen möchten. Das Reich Gottes gehört zur Verkündigung des Evangeliums. Jesus sagt selbst, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dieser Botschaft. Und als die Pharisäer Jesus fragten, wann das Reich Gottes dann kommen würde, antwortete er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und leider haben die Pharisäer nicht begriffen, was Jesus damit andeutet. Er, Jesus, als König dieses Reiches, steht in ihrer Mitte. Und deshalb sagt Jesus, das Reich Gottes ist in eurer Mitte, weil der König präsent ist bei euch. Er ist der Repräsentant des Reiches Gottes und wo der König ist, da wird etwas vom Glanz seines Reiches sichtbar. Leider haben das die Pharisäer nicht begriffen. Und nun, wenn wir dafür beten, dass das Reich Gottes komme, dann muss noch ein anderes Reich existieren. Also, wenn ein Reich kommen muss, existiert ja noch ein anderes. Sonst müsste keines kommen. Und die Bibel lehrt uns tatsächlich, dass es zwei grundlegend verschiedene Königreiche gibt. Diese beiden Reiche werden deshalb auch verschieden charakterisiert, zum Beispiel das Reich des Lichts im Gegensatz zum Reich der Finsternis. Und so sagt Jesus zu Paulus bei seiner Berufung, öffne den Menschen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden. Und von der Macht des Satans zu Gott, da sehen wir, da ist das Reich Gottes ein Thema. Das Reich Satans zum Reich Gottes. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Wer zu Jesus kommt, der wechselt also das Reich, er entzieht sich dem Einfluss des Bösen, des Finstern und er setzt sich dem neuen Einfluss des Reiches Gottes aus. Und Paulus schreibt deshalb den Kolossen, was geschah, als sie zu Christus kamen. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert, in dem sein Sohn König ist. Also wir sind versetzt von einem Reich ins andere Reich. Und seit dem Sündenfall befindet sich die Welt unter der Herrschaft des Teufels. Paulus sagt, der Gott dieser Welt hat die Ungläubigen mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist. Und wer ist das? Christus natürlich. Der Gott dieser Welt ist eine Umschreibung und eine sehr interessante Beschreibung von Paulus, ist die Beschreibung des Teufels. Damit sagt Paulus, der Gott dieser Welt, der in dieser Welt herrscht im Moment, ist der Widersacher Gottes. Der wird sein Reich verteidigen mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen und er wird dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen das Evangelium hören und er wird sie fernhalten von Christus. Für eine bestimmte und begrenzte Zeit hat der Teufel die Herrschaft über diese Erde. Er zeigte sogar Jesus in der Wüste bei der Versuchung die Reiche dieser Welt und wollte mit ihm eine Vereinbarung treffen. Er schlägt Jesus vor, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und Jesus bestritt diesen Anspruch des Teufels nicht. Er sagt nicht, ja, was hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Du kannst mir das doch gar nicht anbieten. Nein, er stellt das überhaupt nicht in Frage. Er anerkennt offensichtlich seinen Anspruch, aber er ist nicht bereit, ihn anzubeten. Wir sollten nie vergessen, dass der Widersacher Gottes diese Welt unter seiner Gewalt hat, wenn wir das vergessen, dann haben wir viele, viele Schwierigkeiten in unserem Glaubensleben. Wir haben viele Schwierigkeiten, vieles zu verstehen, was in dieser Welt läuft, wenn wir nicht begriffen haben, dass diese Welt in seiner Gewalt ist. Und Johannes ruft das den Christen unmissverständlich in Erinnerung. Er sagt, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wissen wir das? Oder verdrängen wir diese Tatsache? Sprechen wir vielleicht deshalb nicht so gern über das Reich Gottes, weil wenn wir über das Reich Gottes auch sprechen, müssen wir auch über das Reich des Widersachers sprechen. Das ist unangenehm. Wissen wir das wirklich, dass die Welt in der Gewalt sich des Bösen befindet? Und je mehr wir diese Tatsache verdrängen, desto geringer wird unsere Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Für uns gibt es aber nichts Anstrebenswerteres als das Reich Gottes. Das Fundament für dieses Reich wurde von Jesus selbst gelegt. Im Blick auf die Kreuzigung sagt er, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Jetzt wird seine Macht gebrochen. Nicht indem, dass sich Jesus vor dem Widersacher gebeugt hat, sondern indem, dass er besiegt hat, indem, dass er für die Schuld von uns am Kreuz starb. Am Kreuz hat er nämlich die Macht des Teufels gebrochen. Und damit hat uns Jesus ermöglicht, dass wir dem Reich, das uns letztlich zerstören würde, entkommen können. Und wer sich mit Jesus verbindet, über den hat das Reich der Finsternis keine Macht mehr. Die Ausbreitung des Reiches Gottes verläuft so in zwei Phasen. In der ersten Phase leben wir heute auf dieser Erde. Und jedes Mal, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wächst das Reich Gottes. Mit jedem Menschen wächst das Reich Gottes. Jeder Mensch, der zu Jesus kommt, ist ein großer Sieg. Wir können immer ein Riesenfest machen. Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann ist ein neuer Bürger geboren in das Reich Gottes. Die Christen in dieser Welt repräsentieren das Reich Gottes, denn sie sind Bürger dieses Reiches geworden. Sie gehören nicht mehr wirklich in diese Welt. Das wissen wir ja, die meisten von uns, die die Bibel gut kennen. Also wir sind Bürger dieses Reiches Gottes. Und wenn wir in der Gemeinde arbeiten, arbeiten wir für das Reich Gottes. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist das etwas, was für das Reich Gottes Bedeutung hat. Aber dann gibt es eine zweite Phase des Kommens des Reiches Gottes. Und wenn das beginnt, und die beginnt dann, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Von diesem Tag an werden wir auf der neuen Erde im Reich Gottes leben. Dort wird es kein Leid und kein Schmerz und keine Ungerechtigkeit mehr geben. Und wisst ihr, für uns, die wir so gut versorgt sind, denen es uns so gut geht, ist das nur bedingt tröstlich. Wenn ich keine Schmerzen habe, dann ist für mich das nicht anstrebenswert, keine Schmerzen zu haben, weil ich sie ja eh nicht habe. Wenn es mir gut geht, wenn wir fast so leben wie im Himmel, was brauche ich dann den Himmel? Aber wenn das Menschen hören, die verfolgt werden, die gedemütigt werden, was für eine Botschaft! Es kommt ein Reich, da wirst du in einer ganz anderen Qualität leben können. Und die beiden Phasen beschreibt Paulus folgendermaßen. Wir, denen Gott bereits einen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes. Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir warten auf dieses neue Reich, dass das dann sichtbar eintritt. Jetzt wissen wir nur, dass es kommt. Jetzt sehen wir es punktuell, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wir erkennen es, wenn wir Frieden mit Gott haben. Aber dann wird alles neu. Dann wird es keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz. Und nach der Auferstehung von Jesus, und Jesus lehrte ja die Jünger auch über das Reich Gottes, 40 Tage lang, in denen er noch auf der Erde war, lehrte er sie ausführlich über das Reich Gottes. Und es ist ganz normal, dass die Jünger dann fragten, wann diese Phase dann endlich beginnt. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Es war den Jüngern offensichtlich klar, dass dieses Reich zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt. Doch Jesus sagt ihnen, dass sie den Zeitpunkt nicht erfahren werden. Sie sollen sich aber jetzt auf die Ausbreitung des Evangeliums, also Ausbreitung des Reichs Gottes, konzentrieren. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit meiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, also auch in Zürich. Soll das ausgebreitet werden? Das ist jetzt die Aufgabe. Das ist jetzt das, was heute im Reich Gottes geschehen muss. Das Evangelium muss verbreitet werden. Menschen sollen zum Glauben kommen, dass das Reich Gottes wächst. Und bis das Reich Gottes sichtbar und greifbar wird, wirken wir für das Reich Gottes, indem wir möglichst vielen Menschen die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Dein Reich komme. Mit dieser Bitte geben wir unseren Wunsch und unsere Sehnsucht Ausdruck, dass sich der Einfluss Gottes verstärkt. Es ist der Wunsch, dass mehr Menschen zu Jesus finden und zu Bürgern von Gottes Königreich werden. Es ist aber auch der Wunsch, dass wir von diesem Leben erlöst werden und endlich das Reich Gottes sehen und wir frei von Schmerz, Tod und Ungerechtigkeiten glücklich leben können. Es ist die Sehnsucht nach der neuen Erde und dem neuen Himmel. Und wir sollten ebenfalls für die Erfüllung von Gottes Willen bitten. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Diese Bitte ist eine Ergänzung zu der Bitte, dass sein Reich kommen soll. Damit wird ein ergänzender Akzent gesetzt, denn wenn das Reich Gottes kommen soll, dann muss der Wille Gottes in Erfüllung gehen. Das Reich Gottes kann nur dann kommen, wenn Gott seinen Willen durchsetzt. Und das im Himmel sowohl auch auf der Erde. Wir bitten Gott um die Durchsetzung seines Rettungsplans. Wir erinnern ihn an seine Versprechen. Nur wenn sein Wille geschieht, wird das Reich Gottes kommen. Wenn wir es mit dieser Bitte ernst meinen, kann es nicht nur bedeuten, dass Gott seinen Willen unabhängig von uns durchsetzt, sondern ich sage damit auch, dass ich bereit bin, mich seinem Willen zu beugen. Es ist die Einsicht, dass Gott nicht ohne uns Menschen in der Welt Einfluss nimmt. Gott arbeitet nicht einfach ohne uns, sondern er wirkt durch uns. Warum auch immer, er will das. Jesus selber ist diesbezüglich ein großes Vorbild. Vor seiner Kreuzigung zog er sich zum Gebet zurück und fleht: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus wäre froh gewesen, wenn er die Demütigungen und Schmerzen nicht ertragen müsste. Das war sein persönlicher Wunsch, sein eigener Wille. Doch Jesus stellt den Willen seines Vaters über seinen eigenen Willen und er sagt: Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. hätte sich Jesus dem Willen seines Vaters verweigert, würden wir nicht hier sitzen, kein einziger von uns. Niemand von uns wäre erlöst und niemand von uns hätte irgendetwas mit dem Reich Gottes zu tun. Und jeder Christ ist aufgerufen, sich dem Willen Gottes zu beugen. Das ist eigentlich auch ganz selbstverständlich, denn wir leben bereits hier im Reich Gottes, unter Gottes Einfluss, auch wenn es nicht sichtbar ist. Wir sind bereits Bürger dieses Reiches und wir sollten uns an die Regeln dieses Reiches Gottes halten. Die Frage nach dem Willen Gottes ist ja eine Frage, die uns immer wieder mal beschäftigt. Wenn man Seminare macht, ist eines der bestbesuchten Seminare meistens das Seminar, wie erkenne ich den Willen Gottes? Das interessiert uns. Und viele fragen sich, was ist nun der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Und das ist gut und richtig, wenn man das fragt. Da habe ich gar nichts dagegen, das frage ich manchmal auch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Antwort zu finden gar nicht so einfach. Und ob denn das, was ich da als Idee konstruiert habe, wirklich der Wille Gottes ist, oder ob das nicht doch vielmehr mein Wunsch ist, ich weiß es nicht. Es ist aber gut, dass uns das ein Anliegen ist. Aber bei allem Fragen und Suchen nach dem Willen Gottes sollten wir nicht vergessen, das zu tun, was schon bekannt ist. In der Bibel gibt es eine ganze Reihe allgemeingültiger Aussagen, die uns unmissverständlich sagen, was Gott heute von mir möchte. Heute Morgen, heute Nachmittag und die ganze Woche. Hier einige Beispiele. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt, dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Das will Gott. Wenn du im Moment auf dem Weg bist, deiner Frau untreu zu werden, dann sollst du wissen, das will Gott nicht. Schlicht und ergreifend. Er will das nicht. Da kannst du argumentieren, wie du willst, hin und her. Er will das nicht. Er will, dass du deiner Frau treu bleibst. Ein weiteres Beispiel, im Thessalonikerbrief, freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was euch durch Jesus Christus möglich gemacht, was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das will Gott. Oder auch Petrus macht auf den Willen Gottes für die Christen aufmerksam. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede der zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Das ist irgendwie ein falscher... Okay, habe ich einen Fehler gemacht. Gott will das. Also es heißt, Luther übersetzt das etwas burschikoser, dass wir ihn das Maul stopfen mit guten Werken. Und schließlich noch den Willen Gottes in Bezug auf den Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist, dann machst du bestimmt nichts Falsches, wenn du zunächst das tust, was Gott uns unmissverständlich gesagt hat. Und wenn du das tust, kann es sogar sein, dass du viel schneller Gottes Willen für dein persönliches Leben erkennst. Und das Ergebnis wird großartig sein, wie Johannes schreibt. Die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Es muss uns ein zentrales Anliegen sein, dass Gottes Wille in jeder Hinsicht geschieht, sowohl auf der Erde wie auch im Himmel. Manchmal wünschten wir uns, dass das Reich Gottes mehr Spuren hinterlässt. Wir wünschen, dass der Einfluss Gottes deutlicher erkennbar ist, sowohl für Menschen, die Gott noch nicht kennen, wie auch für uns. Seit Jahrhunderten bitten Christen, dass das Reich Gottes kommen möge und sein Wille geschehe, und trotzdem gibt es in dieser Welt viel Gewalt, Menschenverachtung, Ungerechtigkeit. Christen werden immer noch in vielen Ländern diskriminiert, verfolgt und ermordet, weil sie Christen sind. Und so möchten wir manchmal mit dem Psalmisten rufen: Wach auf, Herr! Wach auf! Warum schläfst du? Wach endlich auf, verstoß uns nicht für immer. Lass dein Reich sichtbar werden, deine Macht greifbar. Aber Gott schläft bestimmt nicht, garantiert nicht. Er hat alles im Griff. Seine Zeitrechnung ist einfach eine andere als unsere Zeitrechnung. Bei uns muss alles schnell gehen. Wir sind eine schnelllebige Gesellschaft. Es muss alles, ist alles automatisiert. Wir haben Fast Food. Wenn wir im Restaurant eine Viertelstunde länger warten müssen, dann drehen die Nerven schon durch und so weiter. Gott hat eben eine andere Zeitrechnung. Da geht es manchmal 20 Jahre, 40 Jahre, 1000 Jahre. Aber das Reich Gottes kommt, garantiert. Und das kann ich dir sagen, darauf kannst du dein Leben wetten. Darauf kannst du dein Leben wetten. Das Reich kommt. Gott wird dieses Reich aufrichten. Die neue Erde und der neue Himmel sind eine Wirklichkeit, die kommen wird. Und bis dahin wollen wir uns für das Reich Gottes einsetzen, wie Jesus im weiteren Verlauf der Bergpredigt sagt: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Gott wird sich selbst um alles kümmern, was nötig ist in unserem Leben. Wir können und sollen uns auf das Reich Gottes konzentrieren. Wenn uns dieses Reich vor Augen ist, dann können wir auch viel Unangenehmes ertragen, weil wir immer wissen, es kommt eine viel, viel bessere Zeit. Und ich weiß, das darf man heute gar nicht mehr sagen, weil wir immer Angst haben, die Christen sagen immer, die vertrösten einen, immer auch später. Jawohl, das machen wir. Weil wir wissen, was später kommt. Und weil das genau die Bibel auch macht. Sie vertröstet uns auch später. Sie sagt, auch wenn ihr hier leidet, ihr werdet noch glücklich sein und springen wie die... Eben. Was für die Viecher. Genau. Also wir werden glücklich sein. Petrus schreibt den Christen, den verfolgten Christen: Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Auf das warten wir. Das ist unsere Hoffnung. Wir wissen, dass das kommt. Und wenn auch die anderen lachen, dass wir uns auf nachher vertrösten lassen, nach dem Tod, dann sollen sie doch lachen. Wir wissen, was Gott verspricht. Das wird erhalten. Sein Reich kommt. Garantiert. Die Reiche dieser Welt werden alle vergehen. Alle. Das Reich Gottes aber kommt und es wird für immer bestehen. Weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass Gott wirklich unvorstellbar einflussreich ist, flehen wir voller Sehnsucht und Erwartung: Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Ich bete mit uns. Vater, du bist für uns unvorstellbar einflussreich, stark und mächtig. Du hast versprochen, dass du eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wirst. Du hast deinen Sohn geopfert, weil du uns erlösen wolltest und weil du wolltest, dass wir diese neue Erde beleben, all die Menschen, die durch Tod und Auferstehung von deinem Sohn gerettet sind. Auch diese Stewardess, die noch kurz bevor sie in diesem Terroranschlag starb, ewiges Leben bekommen hat. Und wir danken dir, dass das nicht ein billiger Trost ist, dass wir irgendetwas glauben müssen, was gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Du hast durch die ganze Menschheitsgeschichte bewiesen, dass du diese Welt lenkst, selbst wenn der Widersacher hier noch seine Macht ausübt. Aber du bist noch stärker. Und du wirst das, was du versprochen hast, ausführen. Und so bitten wir dich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Wir beten dich an. Amen.